gehört. Hallo Esther, schön, dass du da bist. Was ist das Lokal und was ist die Idee dahinter?
Hallo zusammen. Das Lokal ist ein kleiner Quartierladen in Kleinbasel am Erasmusplatz. Und ich habe diesen Laden vor 4 Jahren gegründet. Die Idee dahinter ist, dass ich mir einen solchen Laden im Quartier, wo ich wohne, gewünscht habe, dass ich Lebensmittel aus der Region beziehen kann, von denen ich weiß, wie sie produziert werden, von wo sie kommen. Und im Kleinbasel gibt es außer dem Matthäusmarkt am Samstag sonst nicht so viele Möglichkeiten, an solche Produkte zu kommen. Und ich dachte, wie es wäre schön, wenn es neben dem Markt noch einen Laden gäbe, der die ganze Woche offen hat, sodass man auch während der Woche lokale Lebensmittel einkaufen kann.
Das finde ich super, das wünsche ich mir auch für mein Quartier.
In welchem Quartier bist du?
In der Breite.
Okay, ja. Immerhin gibt es jetzt den breiten Markt, oder?
Genau, das stimmt. Wie wählt ihr euer Sortiment aus?
Das Sortiment hat sich eigentlich durch die Auswahl der Produzenten ergeben. Ich habe ein halbes Jahr, bevor ich den Laden geöffnet habe, Produzenten in der Region gesucht, die ökologisch nachhaltige Lebensmittel produzieren und hinter denen ich stehen kann, deren Anbauweisen ich sozusagen vertreten kann als Konsumentin. Und ich bin da vor allem zuerst auf Bauernmärkte gegangen und habe mir geschaut, wer da ist, und habe auch sonst einfach ein bisschen recherchiert. Und dann habe ich so ungefähr damals mit 20 Produzenten aus der Region angefangen. Und während diesen 4 Jahren sind dann immer mehr dazugekommen. Und mittlerweile sind es eben über 60, glaube ich, aus der Region und über 80 insgesamt.
Wow. Bei unserer Vorbereitung sind wir irgendwie darauf gestoßen, dass viele dieser Betriebe Kleinbetriebe sind. Hast du eine Idee, warum das so ist?
Ja, also weil meine Beobachtung oder also ja, weil ich durch die Beobachtung oder durch den Austausch mit solchen Kleinbetrieben ich gesehen oder gelernt habe, dass es einfach viel einfacher ist, nachhaltige Lebensmittel zu produzieren, wenn man das in einem kleinen Maßstab macht. Sobald du eine gewisse Größe erreichst, kommst du schnell in das Konzept der Monokultur oder brauchst du schnell große Maschinen, ist es nicht mehr möglich, ohne großen Ressourcenverbrauch Lebensmittel zu produzieren. Und je kleiner der Betrieb ist, desto mehr ist es möglich, ökologische Kreisläufe zu schaffen innerhalb des Betriebes, was eben im Sinne der Nachhaltigkeit, der nachhaltigen Lebensproduktion sehr wichtig ist. Und ich habe auch durch Gespräche oder durch Besuche gesehen, dass gewisse Kleinbetriebe, die dann immer größer geworden sind und dann dadurch auch eben in Bezug auf Qualität und Anbauweisen dann mehr Kompromisse eingehen müssen, weil es einfach nicht mehr geht anders. Und ja, das finde ich dann recht schade, wenn dann so ein kleiner Betrieb, der eigentlich seinen Linien sehr treu bleibt und auf sehr gute Art und Weise Lebensmittel anbaut, dann einfach weil er wächst, diese Prinzipien dann nicht mehr weit verfolgen kann. Das finde ich schade. Aber es gibt immer noch sehr viele Kleinbetriebe in der Region und das ist genau die Idee hinter dem Lokal, dass man eben diese unterstützt, dass man denen eine Plattform bietet, wo sie ihre Produkte anbieten können, weil die befinden sich oft so in einer Nische, sie sind zu klein, damit sie einen Großhändler bedienen können. Sie machen oft selbst Direktvermarktung, das ist aber sehr zeitaufwendig, wenn du auf die Märkte gehen musst, wenn du direkt den Kunden die Sachen vor die Haustüre liefern musst. Und deshalb sind eigentlich so kleine Quartierläden oder kleinere Läden sind ein guter Abnehmer. Oder auch eben Restaurants sind dann für solche Produzenten attraktiv.
Da kommt mir gerade noch eine Frage in den Sinn. Wie ist das, also du oder ihr vom Lokal seid eigentlich wahrscheinlich ständig mit den Produzenten in Kontakt, oder wie ist das? Also geht ihr regelmäßig auch auf den Betrieben vorbei, oder?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe dieses Projekt alleine gestartet, also ich habe den Laden sozusagen alleine genau ins Leben gerufen, aber war am Anfang auch einfach alleine und habe in der Zeit, bevor ich den Laden geöffnet habe, habe ich das gemacht. Also ich bin zu sehr vielen Höfen gegangen, ich habe mir das selber vor Ort angeschaut. Und dann war aber natürlich das Problem, sobald der Laden geöffnet war, hatte ich fast keine Zeit mehr dafür, weil ich dann immer im Laden selber war, 6 Tage in der Woche. Und mittlerweile habe ich mehrere Mitarbeiter, die auch im Laden im Verkauf aushelfen. Dadurch habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit, um das zu machen, um die Betriebe anschauen zu gehen und mit den Leuten zu sprechen. Es war auch ein Projekt von mir, das ich jetzt eigentlich gerne in meinem Mutterschaftsurlaub gemacht hätte, weil ich da jetzt Zeit habe. Aber die ganze Corona-Situation hat das jetzt nur ein bisschen leider ist ein bisschen ins Wasser gefallen. Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und das Gute ist auch, dass viele der Produzenten die Lebensmittel selber liefern. Das heißt, wenn sie dann an den Liefertagen kommt man immer, also hat man ein kurzes Zeitfenster auch, um zu sprechen. Je nachdem gerade, wie viel los ist und wie viele Kunden im Laden sind. Aber das ist eigentlich auch schön, dass dieser Kontakt dadurch gewährleistet ist, weil viele wirklich selber kommen und die Lebensmittel bringen.
Also so entsteht ein persönliches Netzwerk auch, das durch persönliche Beziehungen irgendwie aufgewertet wird, stelle ich mir vor.
Also das ist das A und O, oder das ist das Herz auch dieses Ladens, dass man wirklich weiß, wer baut diese Lebensmittel wie an, wer produziert sie. Und diese Beziehungen, die sind sehr, sehr wichtig, ja.
Ja, die Wertschätzung zu den Produkten wird ja auch mehr mitgegeben, dann auch. Das ist ja vielleicht auch das, was bei einem Großverteiler dann verloren geht, weil es so unpersönlich wird.
Ja, und es ist natürlich auch so, also man kann sich bestimmte Informationen auf der Webseite holen über die Produzenten. Da habe ich angefangen, so kleine Porträts zu machen von Produzenten. Eben, das ist aber noch nicht abgeschlossen, weil es einfach sehr zeitintensiv ist. Aber da ist schon die Idee, dass man sich so informieren kann. Und natürlich kann der Kunde auch jederzeit im Laden eigentlich fragen und sagen, ja, was ist das für ein Lebensmittel, von wo kommt es? Und wir können Auskunft geben. Eben, es gibt auch im Laden eine große Schulkarte, wo wir die Produzenten eingezeichnet, also verortet haben. Und dann sieht man auch wirklich gerade, das kommt von da. Ja, also diese Transparenz ist sehr wichtig. Das macht den Unterschied zu einem, wenn man im Detailhändler einkauft. Und das ist auch das, was die Kunden, glaube ich, schätzen.
Dann vielleicht so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Habt ihr vor zu wachsen? Denn eure Idee ist ja sehr wertvoll. Wie vermittelt ihr sie weiter? Verbreitet ihr die Idee weiter?
Ja, wir würden gerne wachsen, in dem Sinn, dass ich eigentlich es super fände, hier, wenn es in jedem Quartier so einen Laden gäbe, eben zum Beispiel auch in der Breite. Und in dem Sinn möchte ich nicht, dass der Laden, den ich jetzt habe, ich möchte nicht, dass der irgendwie viel größer wird, sondern ich möchte eigentlich, dass mehrere solche Läden in dieser Größe in verschiedenen Quartieren in Basel stehen. Und ja, es ist immer sehr, also wir sind immer so ein bisschen am Schauen, gibt es spannende Lokalitäten, die in Frage kommen würden. Aber der Stand, der Standort für so einen Laden schon recht wichtig ist, ist es nicht so einfach. Und da muss man einfach immer wieder schauen, und wenn sich irgendwie eine gute Gelegenheit ergibt, dann muss man sozusagen zugreifen. Aber wir machen uns da jetzt keinen Druck und sagen, in einem Jahr müssen wir den zweiten Laden eröffnen, sondern wir sagen einfach, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, dann wäre es toll, wenn es noch einen Laden gäbe. Und die Idee soll eben auch wachsen im Sinne der Vernetzung. Also ich habe euch vorher gesagt, dass ich im Lebensmittelnetzwerk Basel engagiert bin. Das ist eine Genossenschaft, wo wir eben auch den Direkthandel von regionalen Lebensmitteln fördern wollen, wo wir den Austausch zwischen Gastronomen, Detailhändlern in der Stadt und den verarbeitenden Produzenten im Umland fördern wollen. Einerseits durch eine Handelsplattform, die die ganzen Bestellungen und den auch Lieferlogistik beinhaltet. Andererseits durch Netzwerktreffen, wo sich die verschiedenen, die Anbieter und die Abnehmer treffen können und austauschen können. Und das ist auch ein sehr wichtiges Projekt, das auch eben versucht, die verschiedenen Akteure eigentlich in der ganzen Stadt und im Umland zu vernetzen. Und ich sehe mich mit meinem Laden oder mit dem Lokal wie als ein Teil von diesem Netzwerk.
Was gefällt dir an deinem Laden, am Lokal am meisten?
Ja, also ich habe es damals auch aus einem Hintergrund diese Idee sozusagen des Lokalen hat mich immer sehr fasziniert, auch als ich Slow Food Mitglied geworden bin. Bei Slow Food geht es ja wirklich darum, das ist ja eine weltweite Bewegung, aber die möchte ja wirklich einfach lokal die kleinen Produzenten unterstützen, mit der Idee, dass wenn eben auf der ganzen Welt solche kleinen lokalen Netzwerke entstehen, dass das insgesamt dem heutigen, so ein Gegensatz zum heutigen Lebensmittelsystem ist, das eben sehr zentralisiert ist. Und diese Idee, solche lokale Kreisläufe zu schaffen und eben auch die lokale Kreislaufwirtschaft zu unterstützen, das war immer so meine Motivation dieses Ladens. Weil ich finde, wenn wir hier in der Schweiz Lebensmittel produzieren, dann sollten wir auch hier in der Schweiz, diese Lebensmittel, die hier in der Schweiz produziert werden, sollten wir auch konsumieren. Und diese Idee des Lokalen, die macht auf so vielen Ebenen, macht die einfach Sinn. Das ist nicht nur aus ökologischer Sicht, dass man einfach kurze Transportwege hat, dass man Ressourcen sparen kann, sondern auch eben aus sozialer Sicht, man ist sich näher, man kennt sich persönlich. Und dann auch aus ökonomischer Sicht, eben wie ich gesagt habe, wenn die Kunden bei mir ein Produkt kaufen, dann wissen sie, oder dann kann ich ihnen garantieren, dass 75% des Preises geht direkt zum Produzenten. Und da gibt es keine Zwischenhändler oder da geht nichts verloren in dieser Wertschöpfungskette. Und so ist es eigentlich so, dass wenn man lokale Lebensmittel produziert, man sehr viele Familienbetriebe, sehr viele kleine Strukturen, wirtschaftliche Strukturen in der Region direkt unterstützt. Und ich glaube auch, dass das im ökonomischen Sinn einfach auch sehr viel Sinn macht, dass auch die wirtschaftlichen Kreisläufe einfach lokal gehalten werden wie möglich, weil so eben viele Leute davon profitieren und nicht nur eine Person. Ja, und es schockiert mich immer wieder. Ich habe gerade gestern wieder einen Artikel gelesen, wie viel beim Detailhändler, wie die Margen berechnet werden, wie viel der Produzent wirklich kriegt, wie viel der Verarbeiter kriegt und wie viel der Detailhändler kriegt. Und der Detailhändler kriegt immer am meisten. Also im Coop Mikro sind es durchschnittlich 40%. Und eben, ich habe von Anfang an gesagt, wenn ich diesen Laden mache, ich möchte diese Marge so klein wie möglich halten. Also ich habe eine Marge von 25%, dass es wirklich der größte Teil zum Produzent geht, weil ich finde, der das Lebensmittel herstellt, verarbeitet, sollte am meisten daran verdienen und nicht umgekehrt, wie das leider im heutigen Lebensmittelsystem der Fall ist.
Ja, es geht auch hier um ganzheitliches Denken und eben das Beachten auch, dass es schon viele andere Einflüsse auch eben gibt. So. Also,
ja, genau, ja. Das ist Ganzheitliche, das ist sehr wichtig.
Glaube, das geht vergessen bei vielen Dingen heute.
Mhm. Und eben, das ist, glaube ich, auch durch die Globalisierung, dass wir einfach bestimmte, das Bewusstsein eben ging verloren, das Bewusstsein für Lebensmittelproduktion, für bestimmte Konsumgewohnheiten, die für uns einfach jetzt so normal geworden sind, die aber eigentlich, eben wenn man in solchen Systemen denkt, überhaupt nicht logisch sind oder überhaupt keinen Sinn machen. Und ich glaube, mit solchen kleinen Initiativen kann man eben relativ viel bewirken, weil viele Menschen involviert sind. Und das finde ich ja eigentlich das Schönste am Lokal, dass so viele Menschen irgendwie, es ist so ein kleiner Laden, aber es sind ja nur schon mit den 80% Produzenten, sind schon mal 80 Leute involviert und die haben alle eine Familie und die haben alle auch ein Netzwerk und dadurch sind sehr, sehr viele Leute eigentlich in das Projekt involviert. Und das, ja, das finde ich eigentlich das Schönste.
Ich glaube, also wenn ich das jetzt so höre, für mich ist es auch irgendwie zukunftsweisender als ich glaube, eben gerade wenn man die Landwirtschaft anschaut, wenn das ist, das eben, ich habe auch eine Berufslehre als Landwirt gemacht und das ist das, was man eigentlich immer zu hören bekommt, dass man so viel arbeitet und dann eigentlich sehr wenig auch übrig bleibt und das ist ja auch irgendwie sehr frustrierend, aber trotzdem ändert sich die irgendwie nichts und ich meine, es ist auch nicht toll, wenn man vom Staat Direktzahlungen bekommt für, also ja klar, wenn man nur so überleben kann, es ist nicht lustig, das macht glaube ich niemandem wirklich Spaß. Klar, es gibt auch Leute, die das bewusst ein bisschen ausnutzen, aber ich glaube, es wäre für alle schöner, wenn sie eben 75% für das bekommen, was sie machen und nicht.
Ja, und eben auch, dass sich die Art, wie man Landwirtschaft betreibt, dass sich die ändert. Und ich habe auch schon mit lehrenden Landwirten gesprochen und die sagen leider halt immer noch, dass an der Schule etwas anderes gelehrt wird. Da wird eben noch dieses alte System gelehrt, dass man sich auf etwas spezialisieren sollte und das dann in großen Mengen produzieren soll. Und das ist dann eben meistens eine Monokultur, die aber wirklich längerfristig einfach nicht nachhaltig ist, weil sie den Boden auslaugt, weil sie sehr nicht resilient ist, eben vor allem jetzt in Zeiten des Klimawandels. Ich habe schon in diesen 4 Jahren einiges erlebt, mit Frostschäden, mit zu heißen Sommern, wo einfach die ganze Ernte ausfällt. Und wenn du dann auf eine Kultur spezialisiert bist, dann hast du keine Einnahmen ein Jahr lang. Das ist
fertig.
Und das ist eben auch das Tolle an diesen alternativen Landwirten, die ich jetzt, die zum Teil in meinem Netzwerk drin sind, die sehr divers ihre Flächen nutzen. Wenn sie einen Einbruch eben durch Frostschäden oder durch einen zu heißen Sommer bei einer Kultur haben, dann haben sie aber noch 2, 3 andere Standbeine. Und es ist nur schon aus diesem Grund auch für wirtschaftlich macht es so viel mehr Sinn, auch diverser zu denken und für die Biodiversität sowieso eben, wie du vorhin vor dem Interview auch schon gesagt hast, das macht auf so vielen Ebenen so viel mehr Sinn. Und eben ich wünschte mir halt, dass das auch langsam dann in der Ausbildung und im Lehrplan dann irgendwann auch ein bisschen so gelernt wird und dass man wegkommt von dieser, ja, wir müssen uns spezialisieren, und weil ich glaube, das ist für die Umwelt, für eben auch für die Wirtschaft in vielen Bereichen, es ist ist am Ende nicht nachhaltig. Mhm.
Ja, das ist ja leider auch ziemlich viel Lobbyismus dahinter, auch von Seiten des Bauernverbands und wer da sonst noch alles mitmischt. Auch die Großverteiler haben sicher viel zu sagen, denke ich.
Ja, das ist so leider. Aber ich finde es auch toll, dass eben die kleinen Betriebe, die es machen, so diese Pioniere, die zeigen eben vor, dass es funktioniert. Mhm. Also eben, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich dann sehe, wie ein Betrieb, der eben fast keine Direktzahlungen kriegt, alles selber vermarktet, dem geht es am Schluss eigentlich dann fast besser als irgendeinem konventionellen Betrieb, der einfach große Mengen produziert und dann diese für einen sehr kleinen Preis an einen Großhändler abgibt.
Ja, und das
am Schluss bleibt am Schluss weniger, oder? Weniger Wertschöpfung.
Viel Stress und am Schluss hast du eigentlich ein kleines Kissen, das dich irgendwie trägt.
Es ist natürlich wahrscheinlich der einfachere und der bequemere Weg, denke ich, aber dass es eben auch anders funktioniert und dass sich jetzt immer mehr Betriebe auch überlegen, ja, es gibt Alternativen und natürlich je mehr Abnehmerstrukturen es auch gibt in der Stadt und auf dem Land, fällt es ihnen dann auch einfacher, ihre Lebensmittel eben direkt zu vermarkten und nicht über einen Großhändler zu gehen.
Gibt es etwas, das du im Lokal vermisst, also bezogen auf Produkte?
Ja,
so, also das ist regional nicht...
Es gibt einiges. Weil meine Idee war immer, ja, ich möchte so ein breites Sortiment wie möglich, dass man eigentlich alles ein bisschen findet, was man braucht im Alltag. Und da habe ich dann schnell gemerkt, das ist unmöglich, dass ich das alles aus der Region beziehe. Und deshalb mache ich auch für bestimmte Produkte mache ich eine Ausnahme. Die kommen dann von ein bisschen weiter, da gehe ich dann schweizweit. Gewisse Getreidesorten, die hier in der Region nicht angebaut werden, oder ja, Spezialitäten wie irgendwie Tee, Bergkräutertee oder solche Sachen natürlich, ja, die einfach hier in der Region nicht angebaut werden können. Und, aber es ist auch spannend, dass eben, dass man dann denkt, eigentlich könnte es von den klimatischen Bedingungen oder könnte es eigentlich in der Region angebaut werden, aber es macht einfach bis jetzt niemand. Und ich glaube, das ist eben auch das Schöne, wenn man dann mit den Bauern, den Landwirten im Gespräch ist und man sagt, ja, willst du das nicht mal ausprobieren? Oder gewisse kommen auch von sich aus und sagen, nee, wäre das nicht was, wenn ich das mal versuchen würde?
Das ist schön, wenn dann irgendwie sowas...
Ja, wenn die dann so einen Vorschlag machen, irgendwie, ich finde es toll, dass es irgendwie zum Beispiel jetzt lokales Quinoa zu kaufen gibt oder auch solche speziellen Produkte, die eigentlich nicht einheimisch sind hier in der Region, aber wenn man dann sich ein bisschen, also ich meine, die haben dann auch 2-3 Jahre getestet, aber irgendwann haben sie es so hingekriegt, dass es gut wächst und ich glaube, das macht so viel Sinn, wenn man das dann nicht den ganzen Erdball transportieren muss, sondern wirklich aus der Region beziehen kann. Und ja, es gibt immer noch gewisse Produkte, die mir irgendwie fehlen. Ich fände, das wäre toll, wenn das jemand in der Region machen würde. Zum Beispiel, ein Beispiel ist Mozzarella. Ich mag Mozzarella mega fest. Aber es gibt irgendwie keinen Käseproduzenten, der das in der Region macht, weil es auch sehr aufwendig ist. Aber ich glaube, dass wenn man im Gespräch bleibt und wenn man sagt, ja, willst du es nicht mal versuchen und wir garantieren dir die Abnahme und sich mehrere kleine Läden oder so zusammenschließen würden, wäre es wahrscheinlich möglich. Aber eben, da braucht es einfach den Dialog und für die kleinen Produzenten braucht es eine gewisse Sicherheit, damit sie auch eine Investition machen können und sagen, hey, ich versuche es jetzt mal und leiste mir diesen Mehraufwand und diesen zeitlichen und finanziellen Mehraufwand. Wenn ich dann nachher dafür ein Produkt habe, das auch gefragt ist. Und
ja, ich denke mir, ja, hier ist der Austausch sehr interessant, weil ihr im Laden eigentlich seht, was für Produkte wollen auch die konsumieren. Mhm. Also ihr seid ja eine Schnittstelle.
Genau.
Und ihr seht eigentlich, was findet Anklang. Ja, wenn jetzt alle Bergkräuter-Tee kaufen, ja, dann
könnt ihr ja wie eigentlich, wenn jemand aus der Region sagt, ja, wie wäre es eigentlich mit einem Kräutertee oder so, dann wisst ihr schon, ja, es gibt eigentlich einen großen Kundenstamm, der eine Nachfrage hat. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch eben genau hier, wird es wieder spannend, wenn Beziehungen intensiv sind zwischen den verschiedenen Mitspielern auf diesem
Feld. Ja, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Hafermilch. Viele Kunden suchen auch alternative Milchprodukte, weil sie irgendwie die Kuhmilch nicht vertragen oder so. Und Hafermilch ist eigentlich etwas relativ, also es ist ja auch lokal, es wird lokal angebaut und es wäre eigentlich recht einfach zu machen. Aber es macht einfach niemand in der Region. Aber die Nachfrage wäre riesig. Mhm. Und wenn jetzt einmal jemand sagen würde, ich steige da in die Hafermilchproduktion ein, er hätte die Abnehmer. Und das wäre, genau. Und da ist aber immer, das sind auch viele meiner Produzenten, das sind wirklich Kleinproduzenten, das sind ein- oder zwei-Mann-Betriebe, die das zum Teil oder oftmals noch als, oder zumindest zu Anfang als Nebenberuf machen. Und irgendwann wird es dann vielleicht so groß, dass sie es hauptberuflich machen können. Und das finde ich auch immer spannend, so diese Übergänge dann. Und dann kommt vielleicht mal jemand, eine Kundin in den Laden und sagt, ja, ich mache das schon privat, ich könnte mir das jetzt überlegen, ein bisschen auszubauen und professioneller zu machen, dann könnte ich es verkaufen. So. Also diese Geschichten gibt es auch oft. Mhm. Dass eben einfach Leute, die begeistert sind von Lebensmitteln, dass die mal irgendwie so einen privaten kleinen anfangen und dann zu diesen Gedanken haben, ja, was wäre, wenn ich das jetzt in einem größeren Stil produzieren würde.
Es wurde vorher ganz kurz angesprochen, aber ich möchte da noch ein bisschen mehr nachfragen. Kannst du sagen, wie divers eingekauft wird?
Also mit divers meinst du, was eine Person für verschiedene Produkte dann
also, ja, also auf Personen vielleicht bezogen, aber auch insgesamt. Also ja, wie ist so das Sortiment im Laden und wie wird das ausgeschöpft? Also sind von 100% Sortiment immer nur so 30%, die regelmäßig gekauft werden, oder sind es dann doch eher irgendwie 90% oder so?
Ja, vielleicht sage ich mal allgemein gesehen, ist es so, dass die, sage ich mal, frischen Alltagsprodukte, die sind eigentlich jeden Tag sozusagen ausgelastet. Also eben dazu gehört Gemüse, Früchte, Milchprodukte, Fleisch und eben gewisse Getreideprodukte, eben wie Mehl oder Teigwaren. Mhm. So. Das sind schon die Produkte, die wirklich täglich eingekauft werden. Und dann gibt es eben so Spezialitäten, die einfach sehr hochwertig sind natürlich und die vielleicht dann auch ihren Preis haben und die man dann eher mal so für spezielle Angelegenheiten irgendwie kauft oder als Geschenk für jemanden, weil man jemandem eine Freude machen möchte mit einem hochwertigen, geschmackvollen Lebensmittel. Also ich habe so, von daher habe ich so ein bisschen alles, also eben ich habe, sagen wir, Alltagsprodukte, die auch jetzt nicht viel mehr kosten, als wenn man die irgendwo anders kaufen würde. Und dann habe ich aber bestimmte Lebensmittel, die schon vielleicht ein bisschen dann im Hochpreissegment sind, die aber einfach auch durch die Produktionsweise halt ihren Preis haben, weil sie handwerklich hergestellt werden. Und diese werden aber weniger häufig gekauft. Und was ich jetzt auf die Personen, also vielleicht noch zu meiner Kundschaft, ich finde das auch immer sehr spannend, weil ich werde das auch immer wieder gefragt, ja, warum hast du jetzt deinen Laden da in Kleinbasel aufgemacht? Das ist jetzt vielleicht nicht die zahlungskräftigste Kundschaft, die da wohnt. Und für mich war das aber auch immer sehr wichtig, dass eigentlich, ich wollte nicht so einen Laden mit teuren Lebensmitteln machen, die sich nur irgendwie Leute, die Geld für Geld verdienen, leisten können. Also ich wollte eigentlich einen Laden für alle machen. Und ich fand das dann auch spannend zu sehen mit der Kundschaft, dass es eigentlich auch funktioniert. Also ich habe, wenn man meine Kundschaft anschaut, ich habe eigentlich alles vom Gutverdienenden bis zum Sozialhilfebezüger, vom Studenten bis zum Pensionierten. Also ich habe wirklich so die ganze Bandbreite. Mhm. Was sich natürlich unterscheidet, ist dann die Menge, die eingekauft wird. Also ein Student, der macht dann nicht den Wocheneinkauf bei mir, sondern der wählt sich einfach bestimmte Produkte aus, die er eben toll findet. Und dann gibt es aber auch Familien, die dann wirklich den Wocheneinkauf machen, die vielleicht eben ein bisschen besser verdienen. Oder ich sag's immer so, die bereit sind, mehr Geld ihres Haushaltsbudgets für Lebensmittel auszugeben. Weil das finde ich auch immer eine sehr spannende Diskussion, wenn Leute sagen, ja, das ist ja alles viel zu teuer, ich kann mir das ja nicht leisten. Aber eigentlich könnte sich jeder gute Lebensmittel leisten, wenn er die Prioritäten anders setzen würde. Weil es ist in der Schweiz so, dass wir 7% unseres Haushaltsbudgets für Lebensmittel ausgeben. Und das ist weltweit und europaweit Rekord.
Und das sinkt immer weiter, oder?
Es ist Wahnsinn, wenn man denkt. Und wenn man denkt, wie es noch vor 50 Jahren war, wenn man denkt, vor 100 Jahren war es natürlich viel anders. Oder wenn man denkt, wie es in anderen Ländern ist, wo die Leute einfach für Lebensmittel arbeiten. Und 60-80%. Ja. Und ich finde, da braucht es auch noch einfach ein Umdenken beim Konsumenten, ein Bewusstsein, für was eigentlich wichtig ist. Das Schöne ist, dass auch jetzt diese ganze Corona-Geschichte, die hat dieses Thema wieder so ein bisschen hervorgebracht. So. Was ist eigentlich wichtig? Was brauchen wir wirklich? Und das war auch eben schön zu sehen, ja, welche Läden haben eigentlich noch offen und wieso haben sie offen? Weil wir sie wirklich brauchen. Und das fand ich eine ganz spannende Zeit auch jetzt zu sehen, wie sich da auch bei vielen Leuten, glaube ich, hat es auch irgendwie Klick gemacht und haben sie ein bisschen Bewusstsein dafür gekriegt.
Ja, vielleicht noch eine letzte Frage. Siehst du irgendwie Veränderungen zu den Anfangstagen jetzt so? Also definitiv, nehme ich an. Aber.
Ja, also riesige Veränderungen. Ich habe auch damals sehr klein angefangen, mit sehr wenig Kapital. Und das ist jetzt einfach über 3, 4 Jahre, mittlerweile sind schon 4 Jahre, ist das so langsam gewachsen und auch die ganze Kundschaft hat sich über 3 Jahre so entwickelt, aufgebaut. Und wenn du so ein Projekt startest, du brauchst sehr, sehr viel Geduld, weil, also wenn man sagt, so nach 3 bis 5 Jahren siehst du dann, ob es funktioniert oder nicht. Und das war bei mir auch so. Also ich habe eigentlich 3 Jahre lang konnte ich mir gar keinen bis sehr wenig Lohn auszahlen. Und dann jetzt ab 3 Jahren, dann funktioniert es eigentlich gut und mittlerweile sehr gut. Das ist auch diese Corona-Krise war jetzt fürs Lokal sehr gut in dem Sinn. Ja, der Umsatz hat sich fast verdoppelt und jetzt ist es so an einem Punkt, wo es sich wirklich gut selber tragen kann, wo ich Mitarbeiter anstellen kann und denen faire Löhne zahlen kann. Und das ist ein schönes Gefühl, ja. Weil auch am Anfang, ich hatte keine Ahnung, ob das funktioniert, auf so einer kleinen Ladenfläche genug Umsatz zu machen, dass ich davon leben kann. Und das jetzt zu sehen nach 4 Jahren, dass es funktioniert, das ist schön. Aber das wusste ich nicht, als ich angefangen habe. Das war einfach so, ja, ich probiere es mal aus und wenn es funktioniert, funktioniert es und wenn nicht, dann ja. Ja, das hat sich verändert und eben, was sich auch verändert hat, ist, am Anfang war ich alleine und jetzt habe ich 7 Mitarbeiter, die abwechselnd im Laden arbeiten. Mhm. Also einfach aus einem Einzelunternehmen ist ein Team geworden. Und was sich auch geändert hat, ist eben das Netzwerk, das immer größer wird und das auch irgendwie Hoffnung macht für die Zukunft, dass sich die Idee eben schneller verbreitet. Mhm.
Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, weil es auch ein bisschen Hoffnung macht. Tönt sehr positiv und das ist, ja, denke, das können wir brauchen für die Zukunft.
Mhm. Ja, unbedingt.
Ja gut, dann möchte ich dir danken, Esther Lore. Merci vielmals fürs Zeitnehmen und
bitte, danke fürs Gespräch. Fürs Interesse.